Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das Wort, das wir hören wollen als Predigtext, ist der Wochenspruch für diese vor uns liegende Woche. Ich habe es eben zu Beginn des Gottesdienstes euch schon einmal zugerufen und möchte es noch einmal tun. Wir hören auf Matthäus 11, den Vers 28. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns heute Morgen in diesem Gottesdienst diesen wunderbaren Vers aus dem Matthäusevangelium. Er soll uns begleiten in die Woche hinein, Herr, und wir wollen jetzt die Predigt darüber hören. Und wir wollen dich bitten, dass du in dieser Predigt über diesen Vers in unser Leben, in unsere Nachfolge hineinsprichst. Und dass dieses Wunder passiert, dass wir deine Stimme vernehmen, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung für diese Predigt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, diesem Wort aus Matthäus 11, 28 könnte man sich in sehr unterschiedlicher Weise annähern. Ich könnte sprechen über die historische Situation, in die Matthäus hineingeschrieben hat, vermutlich kurz nach der Zerstörung des Tempels, wo so viele Juden vertrieben worden sind, so viele Juden durch die Römer umgebracht worden sind, und könnte über das Historische etwas sagen und dieses Wort helfen zu verstehen. Das mache ich aber nicht. Ich könnte auch etwas über das Theologische sagen, was so die theologische Eigenheit des Matthäus ist, also dass er zum Beispiel einen Universalismus vertritt, so sagen es die Theologen, wissen das aus dem Taufbefehl, wo er dann sagt, halt nicht, im Namen Jesu, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker halt, auch das taucht hier auf, nicht alle, die kommen sollen. Aber auch über diese theologische Annäherung will ich mich diesem Wort nicht nähern. Ich könnte auch exegetisch vertieft einiges dazu sagen halt, und man könnte sich darüber dem Wort annähern, dass dieses Wort alleine bei Matthäus steht, nicht bei den anderen Evangelisten halt, könnte etwas über die Eigenart des Matthäus sagen, halt, dass er in so Redeblöcken das alles konzipiert, das Evangelium, und dann so Taten von Jesus bringt, aber das alles möchte ich nicht machen. Sondern ich möchte mich diesem Wort annähern, über den, an den dieses Wort geschrieben ist. Jetzt werden die sagen, die so ein bisschen theologisch gebildet sind, ja, das ist eine vermeintlich judenchristliche Gemeinde gewesen, das kann man aus dem Evangelium nehmen. Nein, das mag es zwar damals gewesen sein, aber das ist nicht das, an wen dieses Wort gerichtet ist, das ganze Evangelium von Matthäus. Es ist an dich gerichtet. Dieses Wort gilt dir. Du bist Adressat dessen, was Jesus damals vor 2000 Jahren gesagt hat. Steht hier drin, du musst es nur so ein bisschen ableiten. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich weiß, was heute Morgen hier in der Kirche und auch in den Geräten ganz viele sitzen, die mühselig und beladen sind, aus unterschiedlichster Weise. Und ich weiß, dass alle, auch die, die momentan nicht mühselig und beladen sind, früher oder später wieder in Mühsal und Beladensein hineinkommen. Und so gilt dieses Wort dir. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben, der Heilandsruf, so wird dieses Wort in der Theologie genannt, der Heilandsruf, eine persönliche Ansprache. Und ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens, Jesus sieht dich. Zweitens, Jesus ruft dich. Und drittens, Jesus erquickt dich. Der Heilandsruf, eine persönliche Ansprache. Das erste, Jesus sieht dich. Das darf ich dir im Namen des lebendigen Gottes durch dieses Wort sagen. Jesus sieht dich in deiner Mühsal, in deinem Beladensein. Er sieht dich. So wird uns Gott immer wieder vorgestellt in der Bibel, dass er ein Gott ist, der sieht. Schon zu Beginn der Bibel, im ersten Buch Mose heißt es dann, als der Hagar vertrieben wird, die nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, halt, dass sie dann Gott sieht und ihr hilft. Und das reflektiert sie auch und sie sagt dann, du bist ein Gott, der mich sieht. Abraham, als er seinen Sohn opfern muss, Isaak, die tiefste Tiefe seines Lebens, die schlimmste Prüfung, wo er sagt, es ist alles aus. Und dann erlebt, wie Gott eingreift, er seinen Sohn nicht opfern muss und wie er diese große Verheißung der Nachkommenschaft bekommt. dann sagt er an dieser Stelle Moria, wo später das Kreuz gestanden hat. Der Herr sieht. Der Herr sieht. Immer wieder finden wir das im Alten Testament, dass dort davon die Rede ist, dass Gott sieht, dass der Herr sieht. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von einem festen Thron aus sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er sieht alle und er sieht dich. Und er sieht besonders diejenigen, die zu ihm gehören. So heißt es im Neuen Testament, im 1. Petrusbrief, die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Gerechten sind die, die durch das Blut des Heilandes reingewaschen sind. Er sieht dich. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich das ganz deutlich gemerkt, dass ich dir das noch einmal ganz deutlich zusprechen soll. Auch wenn ich jetzt wiederhole und wiederhole. Denn auch der Losungstext heute spricht davon. Losung aus Hiob 31 heute. Sieht Gott nicht meine Wege und zählt meine Schritte? Das darf ich dir noch mal positiv sagen, wenn du ein Gotteskind bist. Gott sieht deine Wege und er zählt deine Schritte. Und er sieht dich ganz besonders, und das macht dieses Wort deutlich, in deiner Mühsal, in deinem Beladensein. Er sieht dich. Gerade dann, wenn du zerbrochenen Herzens bist, das war ja Text des Wochenpsalms in der letzten Woche halt, Psalm 34, der Herr ist nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wenn du heute Morgen gekommen bist mit zerbrochenem Herzen, zerschlagenem Gemüt, wenn du gekommen bist mit deiner Mühsal, mit deinem Beladensein, er sieht dich. Er sieht dich in dem, was dir Kummer und Sorge macht. Du bist nicht allein. Der Herr sieht dich. So wie das Elend seines Volkes in Ägypten gesehen hat, so sieht er dich. Wir haben am Mittwoch in der Bibelstunde über Hiskia gesprochen, der da sterben muss und weint so fürchterlich und erleben darf, wie Gott da ist, sein Elend sieht und sich ihm zuwendet. Das ist übrigens auch so eine Eigenschaft unseres Gottes. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, der Heiland hat einen Zug zum Elend. Der Heiland hat einen Zug zum Elend. Er sieht ganz besonders die, die in Not und Schwierigkeiten sind. Und das darfst du jetzt wissen für deine Situation, für deine Mühsal, dein Beladensein. Deine Nichtbeachtung durch andere Menschen, deine Krankheit, deine familiären Schwierigkeiten, deine Ängste, deine Traurigkeiten. Jesus sieht es. Jesus sieht es. Er sieht es, was dir Kummer und Sorge macht, aber er sieht auch, was du ihm für Kummer und Sorge machst. Also nicht nur, dass wir Probleme haben. Durch unsere Sündhaftigkeit machen wir auch dem lebendigen Gott Probleme. Deshalb muss er nach Golgatha gehen. Auch das alles sieht er. Und manchmal leiden Menschen stärker unter dem, was sie an Fehlern gemacht haben und hier irdisch nicht mehr wieder gut machen können, als an dem, was ihnen angetan worden ist. Aber auch das sieht der Herr. Auch diese Mühsal und dieses Beladensein und diese Strafe dafür hat er auf sich genommen. Er sieht dich. Du musst dir keine Gedanken machen. Geh einfach mit deiner Mühsal, mit deinem Beladensein zu dem Gott, der dich sieht. Übrigens sieht er dich auch mit dem, was dein Herz sich wünscht. Deine Wünsche, deine Träume, auch deine Ängste, deine Komplexe, alles, was du hast, der Herr sieht dich. Ihr dürft mir eins glauben, nach 30 Jahren Seelsorgen ist das immer wieder bei Geschwistern Thema. Wenn die in schweren Lebenslagen sind, nicht nur, dass sie das erdulden müssen, was passiert, sei es die Krebserkrankung, die Scheidung, die Arbeitslosigkeit. Häufig ist es für Christen auch eine Anfechtung, dass sie denken, ja, ich bete ja, er stopft sich aber meine Ohren zu, diese Jeremia-Erfahrung. Er hört mich gar nicht mehr, er sieht mich gar nicht mehr. Und vielleicht sind da auch heute Morgen Geschwister unter uns, die das momentan erleben. So eine Jeremia-Situation, dass sie denken, der Herr wird sie nicht mehr hören, der Herr wird sie nicht mehr sehen. Doch, das darfst du heute hören. Er sieht dich in deiner Mühsal, in deinem Beladensein und er ruft dir zu, komm zu mir. Das ist das Zweite, Jesus ruft dich. Das Erste ist, Jesus sieht dich. Das Zweite, Jesus ruft dich. Jesus Christus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid und beladen, ich will euch erquicken. Er ist ein rufender Gott. Der Gott, an den wir glauben, dem wir nachfolgen, er ist ein rufender Gott. Oviora hat das eben angesprochen in seinem Vortrag, dass er schon im Paradies gerufen hat, Adam gerufen hat. Das ist der Urruf an die Menschen. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Der in Schuld und Sünde gefallener Mensch wird gerufen von dem Gott. Er wird nicht vernichtet, sondern zunächst einmal gerufen zurück zu ihm.
Und die Bibel ist voll von Geschichten, wo dieser Gott ruft. Samuel, als kleines Kind zu seinem Dienst. Samuel, dreimal muss er rufen.
Das ist bei uns Menschen manchmal so. Da sind wir wieder kleine Samuel. Da verstehen wir unseren Ruf nicht zum Dienst. Aber auch das ist so, wenn Gott uns zum Glauben gerufen hat, dann ruft er uns auch zum Dienst. Vielleicht ist das ja der Ruf, den du heute Morgen hörst, einfach auch neu zum Dienst, obwohl er mühselig und beladen ist. Dann komm noch mal zu mir. Er ruft uns aber auch aus unseren Problemen heraus. Die Probleme, die darin bestehen, dass wir uns mit dieser Welt so eins gemacht haben, die Sicherheiten. Da gibt es diese wunderbare Geschichte in Markus 10 von Bartimäus, der Blinde, der ist blind. Er hat sich in seinem Mantel eingerichtet, in seiner Welt und alles ist nur in dieser kleinen Welt halt. Und er weiß, so geht es nicht weiter, ich muss raus aus meiner Blindheit. Dann schreit er zu Jesus und dann ruft Jesus den Bartimäus. Und dann muss er sich entscheiden, folgt er dem Ruf oder bleibt er bei seinem Mantel, das was ihm Sicherheit ist. Und dann entscheidet sich der Bartimäus, den Mantel abzuschmeißen und zu Jesus zu gehen. Er folgt dem Ruf. Raus aus seiner Beengung durch all das, was er durch die Bindung an diese Welt gemacht hat. Und vielleicht ist das der Ruf, den du heute Morgen auch hörst, weil du dich zu stark in deinem eigenen Mantel hier eingerichtet hast in dieser Welt. Mit deinem Geld, deinem Job, deiner Familie und dem Widersacher ist es so leicht, dich einfach durchzudeklinieren und deshalb bist du so mühselig und beladen. Und der Herr ruft dir zu, komm zu mir, lass dich von mir erquicken. Der Herr ruft den Zachäus, so einen, der sozial total isoliert ist. Wirtschaftlich zwar alles in Ordnung, aber durch sein Verhalten hat er sich ganz an den Rand gebracht. Und dann ruft er ihn runter vom Maulbeerfeigenbaum. Der hat auch eine Last zu tragen, dieser Zachäus. Die soziale Isolation, die Einsamkeit macht ihn fertig. Und dann tritt Jesus in sein Leben. Da kommt Veränderung. Da gibt dann den Armen all das zurück, was er betrogen hat. Und vielleicht ist das ja auch dein Ruf, der du momentan in so einer sozialen Einsamkeit bist. Bist auf deinem Maulbeerfeigenbaum. Der ruft dich zu dir. Wenn das mühsel und beladen sein ist, komm zu ihm. Der ruft einen Saulus, so einen ganz verdorbenen Verbrecher, der die Gemeinde Jesu drangsaliert hat, der die Christen umgebracht hat, vor Damaskus. Saul, Saul. Und vielleicht ist das ja dein Ruf. Vielleicht bist du noch gar kein Christ. Vielleicht bist du heute Morgen hier im Gottesdienst, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hörst du die Predigt zu und Jesus ruft dich mit deinem Namen. Komm du zu mir, komm in meine Nachfolge. Verfolg mich nicht weiter, sondern werde mein Diener. Alles Menschen, die den Ruf Gottes angenommen haben, ein Samuel, ein Bartimäus, ein Zachäus, ein Saulus und wurden dadurch gesegnet. Aber die Bibel spricht auch von Menschen, die den Ruf, die Einladung Gottes nicht angenommen haben. Der reiche Jüngling, der kommt. Das ist auch so einer, der ist gebunden an die Welt. Der findet Jesus klasse. Der will die Gebote halten. Und der ist so zu 98% kongruent mit all dem, was Jesus fordert und was er sagt. Aber dann kommt der entscheidende Satz. Gib alles, was du hast, den Armen und folge mir nach. Der Ruf. Und das geht für ihn nicht, weil noch lieber als Jesus hat er seine Kohle. Und dann sagt er ein Nein. Er hat ein Nein zum Ruf Jesu. Und das bringt diesen Mann in ewige Verdammnis. Dann kann er nicht mehr ins Himmelreich Gottes kommen, so macht Jesus klar. Die Reichen, die da das an erster Stelle haben, die werden die Ewigkeit nicht sehen. Und das müssen wir wissen. Jesus ruft uns. Und wir sind frei da drin, diesen Ruf anzunehmen oder ihn abzulehnen. Jesus ruft Menschen im Gnadenruf, der geht noch heute. Komm zu mir mit all deiner Mühsal, mit all dem, was dich belädt, mit deiner Sünde. Ich will dich erquicken, ich nehme dir alles weg. Ich bin für dich gestorben, ich werde dir helfen, ich werde dich auferbauen. Wenn du stirbst, gebe ich dir ewiges Leben. Das ist der Gnadenruf und wenn wir den annehmen, werden wir all dieser wunderbaren Dinge teilhaftig. Aber wer den Gnadenruf ablehnt, wer sagt, den Jesus brauche ich nicht, ich komme alleine klar, alles nur geschwätzt von der Kirche, der kann und darf ohne diesen Jesus leben und sterben. Aber wer den Gnadenruf des Heilandes ignoriert, der wird dann dereinst den Gerichtsruf des lebendigen Gottes hören. Wenn der Heiland wiederkommen wird, dann nicht als Anwalt der Menschen, sondern als furchtbarer Richter. Und der dann rufen wird, komm heraus aus deinem Grab vor mein Gericht und verantworte dich vor mir. Und da kann er nicht zurückgehen, dann muss er kommen. Alle müssen dann kommen. Sie müssen sich beugen vor dem lebendigen Gott. Und sie müssen bezeugen, dass er der Herr ist. Und dann werden sie abgeurteilt. Wer den Gnadenruf nicht angenommen hat, Der wird durch den Gerichtshof für ewige Verdammnis verurteilt. Diese Entscheidung ist da. Nimmst du den Heilandsruf an, kommst du zu ihm, lässt dich von ihm erquicken, lässt dich von ihm reinigen, auferbauen, oder denkst du, das brauchst du nicht? Er hat früher einen kleinen Dackel gehabt. Der war nur 3 Kilogramm schwer. Die Älteren kennen den noch hier bei uns aus der Gemeinde. War ab und an dabei. Camilla hieß der. Und den konnte ich immer frei laufen lassen. Irgendwann war ich mit ihm spazieren. Da war er mal im Feld. Und dann lief er so ein bisschen weiter weg. Und dann kam ein Mähdrescher um die Ecke. Der fuhr genau auf dieses Feld. Und der Fahrer konnte den nicht sehen. So klein war der. Und dann habe ich den gerufen. Und dann ist Camilla gekommen. Wäre die nicht gekommen, der Mähdrescher wäre über den drüber gefahren. Der hätte den nicht gesehen. Für den Hund, das hat er gar nicht gecheckt, ging es darum, der Stimme seines Herrchen zu gehören, gehorchen. Weiß nicht, was der Hund vielleicht gedacht hat in dem Moment. Er hat seinen Namen gehört, ich habe ihn gerufen, er ist gekommen. Das hat ihm das Leben gerettet, sonst wäre der Mähdrescher über ihn drüber gebrettert. Und wisst ihr, genauso ist es bei uns. Jesus ruft uns mit einem heiligen Ruf. Und wenn wir diesen Ruf annehmen, zu ihm kommen, dann erleben wir nicht nur, dass wir in dieser Welt, in unserer Mühsal, in unserem Beladensein Erquickung erfahren, sondern eben auch, dass wir gerettet sind, dass wir ewiges Leben haben. Früher sangen wir immer dieses wunderbare Lied, nicht komm, sag es allen weiter, go tell it to the mountain, da heißt es, Herr, deinen Ruf missachten, das wäre unser Tod. Drum hilft, dass wir beachten dein großes Angebot. Deshalb auch nochmal für diejenigen heute unter uns, die noch nicht wiedergeboren sind. Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast und noch nicht zu ihm gekommen bist, dann tu es heute, auf dass du gerettet bist für Zeit und Ewigkeit. Jesus ruft dich. Und wenn du dann zu ihm kommst, dann wirst du das erleben, was er verheißt, nämlich, dass er dich erquickt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das war ja so ein bisschen Thema oder ist Thema dieses Gottesdienstes. Die Erquickung, das, was Gott uns verheißt. Wenn wir zu ihm kommen, zu dem Gott, der uns sieht in unseren Problemen, in unseren Schwierigkeiten, in unserer Sündhaftigkeit, wenn wir seinem Ruf folgen, dann werden wir Erquickung erfahren. Erquickung. Das ist ein Wort, ich sagte das bei der Einleitung, das ist so am Aussterben, Erquickung. Aber das ist ein fantastisches Wort, schon lautmalerisch. Da steckt so alle Freudigkeit drin. Erquickung. Kennt ihr so? Quick, lebendig, sagen wir im Deutschen ja auch. Das ist so eine Doppelung, weil quick heißt im Althochdeutschen lebendig. Man wird lebendig, man kriegt wieder Kraft. Das ist das, was Gott tut. Wenn wir nicht mehr können, dann gibt er uns Kraft zu laden. Ja, und wie tut er das, dieser Gott? Wie erquickt er uns? Wir haben es eben im Psalm 119 gehört, das tut er mit seiner Gerechtigkeit. So, wir haben es da gelesen im Vers 40, siehe, ich begehre deine Befehle, erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit. Durch die Gerechtigkeit Gottes kriegen wir Erquickung. Das erlebt Martin Luther. Der war gepeinigt von seiner eigenen Schuld und Sünde und er hat versucht, als Mönch der schwarzen Augustiner-Eremiten besser und besser und besser zu leben. Und je mehr der sich anstrengt in seiner eigenen Gerechtigkeit, der kriegt es nicht hin. Und dann sitzt er 1513 da in Wittenberg im Turm und übersetzt den Römerbrief und sitzt Römer 1, 16, 17 und dann schnallt er, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht das ist, was er bringen muss, sondern das, was er geschenkt bekommt. Der Wechsel vom Genitivus Objektivus zum Genitivus Subjektivus halt. Und das ist die totale Befreiung. Danach singt er nur noch Loblieder, Halleluja, nicht, ich bin gerecht durch das Blut Jesu Christi, ich bin reingewaschen, nicht, ich muss mit meinen Werken, sondern er hat mit seinem Werk alles erledigt, meine Schuld und Sünde ist erledigt, Happy End meines Lebens ist klar, ich muss nicht mehr bangen, ob dieser Gott mich annimmt. Nein, der hat mich schon angenommen auf Golgatha, ich muss nur noch dran glauben. Erquickung durch die Gerechtigkeit. Und das sage ich denjenigen unter euch heute Morgen, die vielleicht leiden unter ihrer eigenen Schuld und Sünde, die sich selber vielleicht irgendetwas nicht vergeben können, was sie in ihrem Leben getan haben. Die Ehe, die du an der Wand gefahren hast, halt nicht. Die Schuld, die du getan hast gegen deine Eltern, die schon lange tot sind, halt nicht. Den Betrug, den du irgendwann gemacht hast und. Keine Ahnung, was deine Schuld und Sünde ist. Hey, komm zu Jesus. Der nimmt es dir einfach weg und wäscht dich rein durch seine Gerechtigkeit, durch sein Blut. Und du hast Erquickung. Er hat für unsere Schuld und Sünde bezahlt. Wir dürfen frei weitermachen. Wenn man das versteht im Glauben durch den Heiligen Geist, dann ist es erquickend, seine Gerechtigkeit. Aber nicht nur, dass er uns durch seine Gerechtigkeit erquickt. Wir haben das eben im Psalm 119 gehört. Er erquickt uns auch durch sein Wort. Ach, das ist so ein fantastischer Vers, Psalm 119, Vers 50. Das ist mein Trost in meinem Elend. Also dem geht es schlecht, dem Psalmisten. Das ist mein Trost in meinem Elend. Dass dein Wort mich erquickt. Dass dein Wort mich erquickt. Da steckt die Erquickung drin, im Wort Gottes. Das ist so stark.
dass das Wort uns Kraft gibt.
Die Situation um uns herum mag schwierig sein, aber in die Realität dieser Welt bricht eine andere Wirklichkeit durch das Wort Gottes hinein. Ich weiß auch vor 9 Jahren, wo es ein bisschen schwierig war, wo ich auch hier Probleme hatte, wie mir wirklich morgens nach der Andacht, ich Gott gebetet habe, dann Leute 3-mal in der E-Mail denselben Bibelvers gegeben haben. 3-mal. Dann rafft selbst so ein bisschen minder bemittelter Theologe wie ich, hier spricht Gott zu dir. Also wenn du 3 E-Mails hintereinander kriegst und 3-mal schreiben dir Leute, Pastor Latzl, ich grüße sie mit. Lieber Olli, ich grüße dich mit. Und das war Josua 1, Vers 9. Da steht, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dir nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Kriegst 3-mal hintereinander. Ja. Die Situation hatte sich nicht geändert. Die war genau dieselbe, wie bevor ich diese 3 E-Mails hintereinander gelesen hatte. Aber das war das, der Trost in meinem Elend. Auf einmal kam die andere Wirklichkeit in meine Realität. Da gibt es ja einen Gott. Das muss man aus dem kleinen Olaf Latz, muss das der Herr erklären. Da gibt es einen Gott. An den musst du dich wenden. Guck nicht immer nur auf die Umstände. Guck auf Jesus. Komm zu ihm, zu seinem Wort. Und du wirst Erquickung erfahren. Und das möchte ich dir sagen. Das kriegst du im Wort. Wenn du ins Wort gehst, wirst du diese Erquickung fahren. Und wenn der Herr dir ein Wort gibt und wenn es heute eben dieser Wochenpsalm ist, dann geh darin und das saug richtig ein, das zieh richtig in dich rein, dann kriegst du die Erquickung. Jesus sagt dir, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Ich habe eben von meinem Kleinhund oder unserem Kleinhund gesprochen, von dem Dackel. Wir haben auch mal einen Schäferhund gehabt, das war genau die andere Nummer, das war ein richtig großer, starker Rüde. Da waren meine Frau und ich im Urlaub in den Alpen, da sind wir spazieren gegangen, war ein heißer Tag, nicht ganz so heiß wie bei euch in Nigeria, aber es hat gereicht. Ich war am Ende nichts mehr zu trinken und der Hund, dieser schwere Schäferhund, auch nicht mehr. Und dann war der im Hecheln und die überhitzen dann ja. Und wir sind im Berg immer weiter hoch, ich habe gedacht, kein Wasser, nichts mehr, was machst du mit dem armen Tier? Und irgendwann bogen wir um die Ecke und dann war da so eine kleine Almhütte, so richtig idyllisch, und vor der Almhütte hatten die so einen Bach aufgestaut in so einem Holztrog. Und dann der Hund mit letzter Kraft hin. Und dann fängt er an, das Wasser zu trinken, zu schlabbern. Blab, 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 blab. Und das gibt ihm Kraft, das merkt man schon. Und dann, was macht er? Dann springt er einfach komplett in dieses Wasser rein. Wop. Ja. Und während der eben noch gerade so, der schleppte sich dieser Hund so hoch, man dachte schon, ich muss den schleppen, dann kommt der aus diesem Trog raus, schüttelt sich und steht so ein Prachtexemplar von deutschem Schäferhund mit alle eben dieses Wasser getrunken hat. Jetzt ist die Körpertemperatur wieder runter. Das ist Erquickung. Wenn immer ich dieses Wort lese, denke ich an dieses Bild des Hundes, wie er da steht, vollständig wieder mit Kraft. Wisst ihr, und Gott sei Dank haben wir auf unserem schweren Lebensweg, der manchmal auch so steinig ist, solche Erquickungen, so wie der Hund das Wasser getrunken hat, so dürfen wir trinken vom lebendigen Wasser des Wortes. Dass wir uns dort sehen und stärken, so ein Seelendoping bekommen, dass wir wieder lebendig werden. Das schenkt das Wort. Deshalb lest immer wieder Wort. Und nochmal, dieses Wort, dieser Heilandsruf ist dir persönlich gegeben. Für alles, was vor dir liegt. Für die nächste Woche. Nicht nur für die, dein ganzes Leben, aber für die nächsten Tage ganz besonders. Das ist dein Seelendoping. Zieh's dir richtig rein. Spring richtig rein in dieses Wort und lass dich davon erquicken, was der Herr dir hier sagt. Und das Letzte, wodurch der Herr uns erquickt, das sind eben durch seine Kinder, durch unsere Mitbrüder und Mitschwestern. Wir haben das eben gelesen und gehört in der 2. Lesung aus dem Römerbrief, wie Paulus das schreibt halt nicht, dass er, wenn er durchreisen will nach Spanien, er nach Rom kommen will, um erquickt zu werden von eben der Gemeinde dort in Rom. Das ist seine Hoffnung, weil er das weiß, das tun Brüder. Und das ist das Wunderbare, dass wir das auch erleben dürfen. Obiore hat gestern in seinem Vortrag gesagt, ja, wenn wir in Nigeria nur 25% des Reichtums hätten, den ihr hier in Deutschland habt, dann hätten wir irdisch den Himmel auf Erden. Dann würde es uns so gut gehen, dann hätten wir keine Probleme. Dann würden wir alle nur noch in Nigeria Halleluja singen. Das war ein mahnendes Wort, aber für mich ein erquickendes Wort. Wie reich sind wir in diesem Land? Wie hat uns der Herr gesegnet? Aber genau, was er angesprochen hat, wie sind wir häufig am Klagen und am Jammern, was alles ist? Und 90% der Menschheit auf dieser Welt, die würden unsere Probleme gerne verdoppelt haben, wenn sie in dem leben könnten, wo wir drin sind. Und das hat mir nochmal Erquickung gegeben. Also, Obiore, lieben Dank dafür, einfach, dass wir uns da gegenseitig erquicken können, einfach zu sagen, dass man sagt, hey, ich kriege durch den Bruder einen anderen Blickwinkel nochmal geschenkt, nicht nur auf den Heiland Jesus Christus, sondern auf das, was er mir schenkt. Das ist erquickend. So erquicken einen dann eben auch die Kinder. Das macht Jesus. Er erquickt dich durch seine Gerechtigkeit, durch sein Wort und eben auch durch die Mitbrüder. Und heute darf ich dir dein Mitbruder sein. Ich bin der unwürdige Pastor dieser Gemeinde. Ich habe es nicht verdient, das Wort Gottes zu sagen. Aber ich darf dir erquickend nochmal zusagen für deine Situation, dass er, Jesus Christus, da ist. Dass er dich sieht, dass er dich lieb hat, dass er sich zu dir ruft und dass er dich erquicken will und wird. Und in diesem Sinne darf ich dir noch einmal diesen fantastischen Heilandsruf ganz persönlich zusprechen. Für dein Heute, Hier und Jetzt und für alles, was vor dir liegt. Jesus spricht, Christus spricht zu dir. Komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Alle Ehre, Lob und Preis diesem wunderbaren Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Und der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.